Ja, auch nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Ich habe, finde ich, einen sehr spannenden Text mitgebracht, der vor allem auch mich als allererstes sehr herausfordert. Und das finde ich immer großartig, weil dann ist auch meine Leidenschaft für einen Text viel größer, wenn ich nicht denke, ah, kenne ich alles schon. Und ich hoffe, dass der Text auch euch heute herausfordert. Ich würde gern zum Anfang, mal gucken, ob das funktioniert. Ja, sehr gut. Eine kleine Frage euch stellen. Überlegt mal für euch selbst, zu welcher der beiden Gruppen ihr euch eher zugehörig fühlt. Es gibt hier einmal die grüne Gruppe und dann einmal die orange Gruppe. Die grüne Gruppe, die der Schwachen, der Dummen, der Verachteten, der Armen, der Übersehenen. Und demgegenüber die Starken, die Schlauen, die Geachteten, die Reichen und die Einflussreichen. Und es geht mir jetzt nicht so sehr um ein momentanes Gefühl, weil ich glaube, wir kennen das alle, dass wir mal eher schwach sind und mal eher stark, sondern überlegt mal so ganz objektiv, wenn ihr so euer Einkommen anguckt, wenn ihr euren Besitz anguckt, wenn ihr eure Schulbildung anguckt und so weiter. Zu welcher Gruppe würdet ihr euch eher zugehörig fühlen? Mein Versuch, in euch hineinzuhören, hat ergeben, dass ihr euch wahrscheinlich, wenn ihr wirklich objektiv dran geht, eher zu der orangen Kategorie zugehörig fühlen müsstet. Natürlich, es gibt immer Leute, die sind stärker als ich. Es gibt immer Leute, die sind schlauer als ich. Es gibt immer Leute, die sind auch geachteter, reicher und einflussreicher als ich. Aber wenn wir mal wirklich in unsere Gemeinden gucken, und vor allem in unsere westlich-europäischen Gemeinden gucken, dann sind wir doch eigentlich eher auf der orangen Seite, wenn wir ehrlich zu uns sind. Und auch ich ehrlicherweise muss sagen, also mein Selbstbild ist voll orange Seite. Also grün, naja, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Ja, und was das mit unserem Predigtext zu tun hat, das wollen wir jetzt anschauen, indem ich euch mit hineinnehme. 1. Korinther 1, Vers 26 bis 31, da kannst du vielleicht einmal weitermachen, Sören, dann habe ich habe jetzt keine Hand frei. Dann könnt ihr hier mitlesen. Schaut euch doch selbst an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott berufen, zu Christus zu gehören? Nach menschlichem Maßstab geurteilt, gibt es da nicht viele Weise oder Einflussreiche. Es gibt auch nicht viele, die aus vornehmen Familien stammen. Nein, was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott ausgewählt, um ihre Stärke zu beschämen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Er hat also gerade das ausgewählt, was nichts zählt. So setzt er das außer Kraft, was etwas zählt. Deshalb kann kein Mensch vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Er bringt uns die Weisheit, die von Gott kommt. Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht. Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Ich bete. Jesus, öffne du uns unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir dein Reden, das, was du uns heute Morgen sagen willst, hören, verstehen und leben. Amen. Ich habe euch zu diesem Text drei Punkte mitgebracht und die gehen auch nacheinander am Text entlang. Die jeweiligen Textabschnitte findet ihr dann auch nochmal hier vorne. Ich werde sie aber dann nicht nochmal extra vorlesen. Der erste Punkt, das Schwache. Paulus beginnt diesen Text an die Gemeinde in Korinth mit einer Aufforderung. Schaut doch hin, seht eure Gemeinde an. Wie ist es denn bei euch? Es ist doch offensichtlich, dass vom Evangelium eher die Leute erreicht werden, die in menschlichen Augen schwach sind. Paulus hat hier ganz schön krasse Begriffe. Das Dumme, das Verachtete. Das ist das, was Gott erwählt hat und woraus er seine Gemeinde baut. besonders hier in Korinth. Natürlich gibt es auch andere Leute, aber der Hauptteil der Gemeinde besteht eben aus gesellschaftlichen Randgruppen. Und auch bei Jesus ist es nicht anders. Jesus betet sogar ein Gebet im Matthäusevangelium, wo er sagt: Danke Gott, dass du es den Unmündigen offenbart hast, aber den Weisen verborgen. Und im Johannesevangelium finden wir eine Notiz, die sagt: Ja, da sind nicht viele von hohem Rang und Gebildete mit Jesus unterwegs, nicht viele Pharisäer und Leute aus hohen Schichten, sondern einfache Leute. Und auch die Jünger selbst waren ja eher einfache Leute. Die Leute waren total erstaunt, als sie nach Pfingsten dann plötzlich eine Redegabe hatten. Die haben sich gefragt: Hä, wieso können die jetzt plötzlich reden? Die haben doch keine besondere Bildung genossen. Also zur Zeit von Jesus und zur Zeit von Paulus hier in Korinth zeichnet sich das gleiche Bild. Die Gemeinde ist vor allem eine Gemeinde für die Schwachen. Und bei uns heute? Wir haben es eben ja schon mal so ein bisschen angeschaut in der Übersicht. Ich glaube, bei uns heute müsste es doch viel mehr heißen: Schaut euch doch selbst an, Brüder und Schwestern. Hier sitzen viele Weise, viele Einflussreiche, viele, die aus vornehmen Familien stammen, vielleicht nicht. Also, wo hat in unserer Gemeinde das Schwache einen Raum? Wo finden wir das Schwache? Genau, wo finden die gesellschaftlichen Randgruppen in unserer Kirche einen Platz? Ich glaube, die erste Frage, die zu stellen ist, ist: Wollen wir überhaupt, dass gesellschaftliche Randgruppen in unserer Gemeinde einen Platz finden? Wollen wir, dass Leute dazukommen, die vielleicht gar keine Ahnung von den Abläufen haben, die eher stören, die nicht wissen, wie man sich in unserer Gemeinde verhalten muss oder zu verhalten hat? Ich muss ehrlich sagen, wenn ich auf mich selbst gucke und Menschen begegne, die zum Beispiel eine sehr vulgäre Sprache haben oder sich auch nicht so wortgewandt ausdrücken können, dann denke ich mir schon: weiß ich nicht, ob wir beide so gut zusammenpassen und ob das so matcht. Und wenn dann auch noch die Person vielleicht unvorteilhafte Kleidung trägt oder einen etwas strengeren Körpergeruch hat, dann denke ich mir: vielleicht unterhält sich ja lieber wer anders aus der Gemeinde mit dieser Person. Ich bin da bestimmt nicht die richtige Person vor. Und ich glaube, das ist tragisch. Und wie gesagt, ich nehme mich da selbst absolut mit rein. Aber das ist doch genau das, was Jesus macht. Dass er einen Blick hat für die Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns. Die nicht die gleichen Voraussetzungen hatten wie wir. Die, von der Gesellschaft nicht angesehen werden. Und dann sind da sicherlich auch noch strukturelle Fragen. Also neben der persönlichen Einstellung die Frage: Wie ist überhaupt unser Programm gestaltet? Haben wir nicht ganz schön viele Hürden aufgebaut, in dem, wie wir hier Gottesdienst feiern? Ist das, was ich hier gerade mache, eine intellektuelle Predigt von 20 bis 25 Minuten? Ist das nicht voll ausschließend? Also haben wir nicht eine sehr komplizierte Sprache, die so die Leute auch gar nicht mehr verstehen? Oder auch Rituale, die wir einfach durchführen, die wir für selbstverständlich halten, die die Menschen gar nicht mehr kennen können? Das ist, glaube ich, ein zweites Problem. Und da gibt es Ansätze, da gibt es Möglichkeiten, wie man vielleicht auch Predigt mal anders gestalten kann. Ich habe überlegt, ob ich das mache, ob ich was anderes mache, aber dann habe ich gedacht: Nee, weil hier sitzen ja ganz viele Intellektuelle, für die passt es ja. Aber es gibt gute Angebote und gute neue Konzepte. Zum Beispiel Kirche Kunterbund ist da sowas, was man machen kann und wo man als Gemeinde nochmal ganz neu entdecken kann, wie Predigt und Verkündigung geht und wie man viel mehr Erlebnisinhalte auch in der Verkündigung schafft und nicht einfach nur einen Vortrag hat, wo einer was erzählt. Und dann das Letzte. Oh, ich war schon einen so weit. Mehr Diakonie. Ich weiß, dass ihr eine Suppenküche habt und das finde ich großartig, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass gerade in der Diakonie ein Schatz liegt. Weil Diakonie etwas ist, wo wir uns wirklich mal auch aus unserer Blase hinausbegeben und uns wirklich mal mit den Nöten und Sorgen der Menschen konfrontieren, die eben sonst nicht so in unseren Gemeinden ihren Platz finden. Und das schützt ja auch davor, dass man nicht dauernd in seiner eigenen Blase unterwegs ist, sondern dass man nochmal den Blick weitet auf die Menschen um einen herum. Ach, sorry, ich bin ein bisschen zu schnell. Was können wir als Gemeinden tun, damit eben auch gesellschaftliche Randgruppen ihren Platz in unseren Kirchen finden? Und ich glaube, das ist anstrengend, das ist Arbeit, das ist nicht so einfach, wie einfach eine Jungschar zu machen mit unseren christlich sozialisierten Kindern, die schon alle Bibelgeschichten kennen sozusagen, sondern da werden Störungen aufkommen, da werden Dinge anders laufen, da muss ich mehr erklären, da muss ich mehr sprachfähig sein, aber gerade solche Leute haben es nötig. Wir natürlich auch, aber auch diese Leute, dass Jesus uns begegnet. Und trotzdem hoffe ich, dass auch Gemeinde für euch ein Ort ist, wo ihr mit euren Schwächen vorkommen könnt, wo ihr Dinge ansprechen könnt, die euch belasten, wo ihr Menschen habt, die diese Schwächen mit euch tragen. Aber der Text sieht eben nochmal ein bisschen weiter. Er guckt eben nicht nur auf das persönliche, momentane Gefühl, sondern auf die gesellschaftlichen Gruppen, die das betrifft. Kommen wir zum zweiten Punkt, das Starke. Wir haben jetzt gesehen, dass Jesus sich besonders wünscht, dass das Schwache einen Raum findet in unseren Gemeinden. Aber was ist mit dem Starken? Wo bleibt Raum für mich vielleicht als Starken oder dich als Starken in der Gemeinde? Und Paulus ist da ja doch recht krass. Er sagt genau das, diese Stärke, das Weise, das Einflussreiche, das Reiche, das wird von Gott beschämt. Und er stellt dieser Gruppe der Starken eben radikal diese Gruppe der Schwachen gegenüber. Hat Paulus ein Problem mit starken Menschen? Hat Gott ein Problem mit starken Menschen? Ich glaube, es ist elementar im Glauben, dass man akzeptiert, dass es jemanden gibt, der größer ist als man selbst. Dass da jemand ist, der weiser ist als man selbst. Und dass der vor allem auch eine Weisheit hat, die ich nicht immer ganz verstehe. Dass da jemand ist, der so viel größer ist, als ich es denken kann. Und der mein Vertrauen verdient. Glauben hat ja etwas damit zu tun, dass ich vertraue. Dass ich von mir selbst wegschaue hin auf Jesus. Und das ist das Wichtige, dass wir Vertrauen haben. Und da muss man sagen, ja, das ist für den Starken und der sehr stark gelernt hat, auf sich selbst, seine eigenen Stärken, seine Gaben zu gucken, deutlich schwerer als für jemanden, der sowieso schon aufgrund von Schwäche auf andere angewiesen ist. Wir Menschen sind nicht gerne auf andere angewiesen. Wir helfen uns gerne selbst. Ich frage nochmal, hat Gott etwas gegen schlaue Menschen oder begabte Menschen? Und da muss ich wieder sagen, das ist doch eine für mich so existenzielle Frage, weil ich bin so ein schlauer Mensch. Hat Gott etwas gegen mich? Ich merke, dass ich ganz oft gucke nach Leistung, nach Gaben bei anderen. Ich sehe bei anderen, oh, der kann was richtig gut und denke, boah, du bist so begabt und das ist so cool, dass du da bist und das ist so wichtig für das Reich Gottes. Und dann hält Paulus mir hier den Spiegel vor und sagt, Jan Ruben, darum geht's nicht. Das ist nicht das, worauf ich gucke. Das sind deine Maßstäbe. Du guckst auf das, was vor Augen ist. Aber ich gucke das Herz an. Und das macht einen Unterschied. Gott hat andere Maßstäbe als diese Welt. Gott hat andere Maßstäbe als ich, als schlauer Mensch. Und dann muss ich anerkennen, ja doch, am Ende ist es nicht meine Leistung. Ich kann doch am Ende gar nichts dafür, dass ich lebe. Ich kann doch gar nichts dafür, dass ich so begabt bin. All das ist doch ein Geschenk von Gott. Das hat er mir gegeben. Und das ist keine grundsätzliche Abwertung von Gaben oder von Verstand. Aber es geht eben um die Frage des Vertrauens. Worauf setze ich mein Vertrauen? Setze ich mein Vertrauen in mich, in meine eigene Leistung, in meine Stärke? Oder vertraue ich darauf, dass da jemand ist, der größer ist und mehr sieht als ich? Und ja, Vertrauen ist ein Wagnis, weil ich mich ja aus meiner Komfortzone hinaus begebe. Aber es ist ein Wagnis, was sich lohnt. Jesus' Leben hier auf der Erde ist eine einzige Werbung um Vertrauen. Denn er hat uns ja gezeigt, wie Gott ist. Es ist eben nicht länger ein blindes Vertrauen, sondern wir wissen ja, auf wen wir uns da einlassen. Er hat uns gezeigt, wie Gott ist. Und dann kann ich eben auch mit meinen Gaben, mit dem, was ich geschenkt bekommen habe, Gott dienen. Denn all das, was ich von ihm geschenkt bekommen habe, hat er mir ja gegeben, um es für die Menschen um mich herum, für ihn einzusetzen. Und dann geht es nicht mehr darum, dass ich mir diene und auf mich gucke, sondern schaue, wie ich mit dem, was ich tun kann, anderen dienen kann. Das macht den Unterschied. Das ist der Wechsel des Vertrauens. Nicht mehr bei mir, sondern bei Jesus. Also, Jesus mag begabte Leute. Er hat uns die Gaben ja gegeben. Aber die Gefahr ist eben, dass wir sie für uns selbst einsetzen. Dass wir bei uns bleiben und nicht auf ihn schauen. Daher bist du herzlich eingeladen, mit deinen Gaben, die Gott dir gegeben hat, sie einzubringen für die Gemeinschaft, für die Gemeinde, für Jesus. Jetzt habe ich hier schon wieder ein paar Sachen übersprungen. Der dritte Punkt, die Sache mit dem Stolz. Diese radikale Abhängigkeit von Gott und von seinem Handeln zu betonen, das ist für die Gemeinde in Korinth unfassbar wichtig. Denn die Situation in Korinth war so, dass ganz viele Leute, Prediger, da vorbeigekommen sind. Korinth war eine Weltstadt, die lag an jeder großen Handelsroute und die haben da gepredigt. Und das waren teilweise Leute, die haben sehr, sehr schlau dahergeredet. Oder Leute, die waren sehr charismatisch, also sehr gewinnend durch ihre Art. Und das hat den Leuten imponiert. Das hat dazu geführt, dass die Leute diesen Predigern zugehört haben, dass sie denen geglaubt haben und gesagt haben, hey, das, was du sagst, das ist an manchen Stellen vielleicht sogar besser als das, was Paulus sagt. Und deshalb gehen wir jetzt eher dir hinterher und folgen dem, was du uns sagst und nicht so sehr erinnern uns nicht so sehr an das, was Paulus sagt. Und das Spannende ist, dass Paulus sagt, genau das ist das Problem, Leute. Es geht eben nicht um die Leistung von einzelnen Predigern. Es geht nicht darum, dass die irgendwie besonders gut und schlau daherreden. Jesus hat dem am Kreuz den Strich durch die Rechnung gemacht. Am Kreuz bleibt kein Platz mehr für eigene Leistung. Am Kreuz zeigt sich eine unfassbare Schwäche Jesu. Jesu wird schwach. Und das ist eine göttliche Logik. Das widerspricht dem, was wir Menschen irgendwie für gut und sinnvoll erachten. Die göttliche Logik ist nämlich eine Logik der Schwäche. Und in dieser Schwäche liegt die Stärke. Und das ist es doch auch, was wir erleben. Wir können es nicht machen, dass Menschen anfangen zu glauben. Das liegt nicht in unserer Hand. Das ist etwas, was bei Gott liegt. Und das ist ärgerlich. Es ist ärgerlich, dass das Kreuz so eine schwache Botschaft ist. Eine Botschaft, die wir nicht einfach erklären können. Weil es ist doch so eine zentrale Botschaft unseres christlichen Glaubens. Warum macht Gott das? Warum macht er sich da so schwach? Die Juden dachten ja, sie könnten etwas zu ihrer Erlösung hinzutun, indem sie das Gesetz einhalten. Aber das Gesetz führt nicht zum Ziel. Und so musste eine radikal andere, eine vollständig vom Menschen unabhängige Lösung her. Das Kreuz. Das Kreuz, wo alle menschliche Weisheit versagt, ja, wo sogar alle menschliche Weisheit versagen soll. Wo wir dahin kommen zu sagen, ja Gott, es liegt bei dir, nicht bei uns. Du machst. Ich bin nur dabei. In unserem Alltag ist das mit dem Stolz ja so eine Sache. Ich höre oft solche Sätze und wahrscheinlich hat sie der ein oder andere von euch auch schon mal gesagt. Ich bin stolz auf meinen Abschluss. Oder ich bin stolz auf meine hübsche Frau. Oder ich bin stolz auf meine Enkelkinder. Oder ich bin stolz, dass ich den Sportwettkampf gewonnen habe. Oder. Setzt gern eure eigenen Sachen ein. Meint Paulus also auch sowas, wenn er sagt, wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein? Darf ich jetzt gar nicht mehr stolz sein? Ich glaube, das Problem des Stolzes ist, dass der Stolze um sich selbst dreht. Dass der Stolze auf sich selbst schaut. Es geht um ihn und nicht um Gott. Luther nennt das den in sich selbst verkrümmten Menschen. Also der Mensch, der nur auf sich schaut und auf seine Leistung, das, was ihn ausmacht und eben nicht auf Gott. Und das ist ja genau das, wo Jesus uns rausholen will. Aus dieser Selbstbezogenheit, indem wir nicht länger nur auf uns schauen, sondern auf ihn. Und das ist es auch, was Paulus meint, wenn er sagt, wir sind jetzt in Christus. Wir sind nicht mehr in uns selbst gefangen, sondern in Christus. Und dieser Zustand des in sich selbst Gefangenseins, den werden wir auf dieser Welt nicht komplett überwinden. Es wird immer wieder Situationen geben, wo uns die Macht der Sünde in uns gefangen nehmen will und wir auf uns schauen und auf unsere Leistung. Aber es kann helfen, sich immer wieder neu auszurichten auf Gott. Sich bewusst rausrufen zu lassen aus dem eigenen Stolz hinein in Christus. Und dieses in Christus sein, das ist nicht einfach nur eine neue Qualität, also ein neues Leben, sondern das ist auch ein Ort. Weil wenn wir alle in Christus sind, dann sind wir als Gemeinde ja alle am gleichen Ort. Dann sind wir als Gemeinde zusammengestellt. Und auch das kann mir helfen, aus meiner Ich-Bezogenheit hinauszukommen. Zu merken, da sind Glaubensgeschwister neben mir. Die können mir helfen, die können mich erinnern an meinen Blickwinkel, eben nicht auf mich selbst, sondern nach Jesus, auf Jesus hin. Und die können mich ermutigen und ermahnen. Die können mit mir im Gespräch sein darüber. Und das heißt auch nicht, dass ich mich nicht mehr an meinen Gaben freuen darf oder dass ich auch mich nicht mal belohnen darf für Dinge, die mir gut gelungen sind. Aber die angemessene Reaktion auf Gottes Tat am Kreuz ist Dankbarkeit. Auf die Gaben, die er gibt, ist Dankbarkeit, nicht Stolz. Die angemessene Reaktion ist Lobpreis. Das ist das, was wir Gott zurückgeben können. Er hat uns alles am Kreuz geschenkt und wir können ihm unseren Lobpreis bringen. Und dann lauten unsere Sätze vom Anfang vielleicht: Gott, ich bin stolz auf dich. Ich bin dir dankbar, dass ich meinen Schulabschluss geschafft habe. Ich bin dir, Gott, dankbar, dass ich so eine hübsche Frau habe. Ich bin dir, Gott, dankbar, dass du mir so großartige Enkelkinder geschenkt hast. Und ich bin dir, Gott, dankbar, dass ich diesen Wettkampf gewonnen habe. Ich bin nicht länger stolz auf mich, sondern stolz auf dich, auf das, was du tust mit mir und meinem Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.